Britpod Crime, England's mystery crime stories.
He said the conclusion to which we have arrived is the case against the appellant was not proved with certainty, which is necessary in order to justify a verdict of guilty.
Die meisten von uns wissen ja schon eine Menge über Agatha Christie, die große Königin des Verbrechens, aber nur wenige kennen den geheimnisvollen Londoner Mordclub, dem sie angehörte.
Ja, das war auch Absicht. Wir reden über die Zeit in England, in der das Morden noch eine Frage des guten Tons war, zumindest auf dem Papier. Über die 20er und 30er Jahre. Es geht um Agatha Christie und den exklusivsten Zirkel, den die Literaturwelt jemals gesehen hat, den Detection Club.
Man stellt sich das ja so vor, ein verrauchter Londoner Club, schwere Ledersessel, ein Glas Sherry in der Hand. Nein, der Detection Club war alles andere als das. Er war ein Geheimbund von Großbritanniens erfolgreichsten Krimi-Autoren.
Gegründet wurde der Detection Club im Frühjahr 1930. In ihm kam die Crème de la Crème der britischen Kriminalliteratur zusammen. Begonnen hat alles damit, dass der Schriftsteller Anthony Barclay bedauerte, sich nie mit Krimikollegen austauschen zu können. Und deshalb lud er ein paar von ihnen zu einem exklusiven Dinner ein.
Dazu gehörten die damals schon berühmten Autoren Dorothy L. Sayers, Autorin der Lord Peter Wimsey-Romane, G.K. Chesterton, der Erfinder von Pater Brown, Ronald Knox und natürlich Agatha Christie.
Die Diskussionsabende gefielen allen sehr. Deshalb schlug Gastgeber Barclay vor, dass man doch einen ebenso exklusiven Club gründen könnte, in dem man sich regelmäßig unter Bestseller-Autoren traf, sich über Kriminologisches austauschte und bis in die Nacht hinein diskutieren und reden konnte. Also nahm man die Sache in Angriff.
Caroline Crampton und der jetzige Präsident des Detection Clubs, Martin Edwards, erzählen uns, was dann geschah.
In early 1930, Barclay approached Arthur Conan Doyle.
Anfang 1930 bat Barclay kurz vor dessen Tod Arthur Conan Doyle, der erste Präsident zu werden. Doyle musste ablehnen. Also fragte Barclay G.K. Chesterton, der zusagte und so der erste Präsident wurde.
With a president in place.
Nun, mit einem Präsidenten lud Barclay befreundete Autoren als Gründungsmitglieder ein. Er war streng.
The idea was that members would be people who wrote detective fiction of high caliber. They would have produced at least two such books.
Es sollten Autoren sein, die mindestens zwei Kriminalromane von hohem Kaliber geschrieben hatten. Von den Gründungsmitgliedern wurden sie mit geheimen Stimmzetteln gewählt. Thriller-Autoren waren nicht erwünscht. Der Standard der Detective-Bücher sollte erhöht werden.
In practice, of course, many of the early members were people that Barclay had got to know during those early dinners. Dorothy L. Sayers was very involved in the initial organization.
Die meisten kannte Barclay von den ersten Dinners. Dorothy L. Sayers war besonders eifrig dabei. Größen wie Margaret Cole mit Ehemann George Howard, Agatha Christie, Clement Stane, Robert Eustace. 1932 gab es 28 Mitglieder.
28 members had been elected. It went pretty well from the start, by all accounts.
The club soon became quite well known.
Der Club galt bald als reputiert. 1932 gab man sich Regeln. Der Club wurde stärker und stärker.
Rules and constitution that were drawn up in 1932. It really went from strength to strength.
Tatsächlich war das Außergewöhnlichste an diesem Club sein strenges Regelwerk. Niemand durfte davon erfahren. Dabei spielte Agatha Christie mit ihrer berühmten Fantasie wieder mal eine besondere Rolle.
Und wurde sie später nicht sogar selbst Präsidentin des Clubs?
Ganz genau. Von 1957 bis zu ihrem Tod 1976. Aber das Interessante, man konnte nicht einfach beitreten. Man musste eingeladen werden. Und die Aufnahmerituale waren fast schon okkult.
Ja, die Zeremonie fand meist in einem abgedunkelten Raum statt. Sie wurde geleitet von Dorothy L. Sayers. Die bestehenden Mitglieder trugen dann schwarze akademische Roben und in der Mitte des Raumes stand ein Tisch, der mit einer scharlachroten Decke überzogen war.
Auf diesem Tisch thronte Eric, ein echter menschlicher Totenschädel. Eric war das inoffizielle Maskottchen des Clubs. Damit er noch schauriger wirkte, waren in seine Augenhöhlen rote Glühbirnen eingebaut, die per Batterie Hysterie betrieben wurden und im entscheidenden Moment aufleuchteten.
Der Anwärter wurde dann in den Raum geführt, während die Mitglieder in einem feierlichen Tonfall den Namen des Kandidaten ausriefen. Doch bevor der Schwur geleistet wurde, musste der Kandidat auch beweisen, dass er ein würdiger Autor war.
So wurde er gefragt: Ist es dein Wille, die Ehre dieses Clubs zu wahren und niemals die heiligen Regeln des Fair Play zu verletzen? Der Kandidat musste seine Hand auf den Schädel von Eric legen und den Eid nachsprechen.
Dieser enthielt Sätze wie: Ich schwöre, dass meine Detektive niemals durch göttliche Offenbarung, weibliche Intuition, Schwindel, Geisterbeschwörung oder durch Zufall zur Lösung des Falles gelangen werden.
Und weiter: Ich verspreche, niemals die Spur eines Beweisstücks vor dem Leser zu verbergen. Ich schwöre, dass ich niemals Mitleid mit meinen Charakteren haben werde, egal wie sympathisch sie sind. Wenn sie morden, müssen sie hängen.
Zum Abschluss wurde der neue Kollege gewarnt. Sollte er jemals gegen diesen Eid verstoßen, sagen wir mal zum Beispiel durch den Einsatz von unbekannten Giften oder geheimen Zwillingen, die plötzlich im Buch auftauchen, würde seine schriftstellerische Karriere verflucht sein. Die Legende besagt, dass man ihm drohte, er würde mit einer stumpfen Axt hingerichtet werden. Oh je.
Das klingt natürlich alles schaurig, aber hinter dem ganzen Theater steckte ein ernster Kern. In der sogenannten goldenen Ära des Krimis gab es viele Autoren, die schummelten, um ihre Geschichten spannend zu machen. Also zum Beispiel am Schluss einen Mörder aus der Tasche zogen, der vorher im Buch noch gar nicht vorgekommen war. Der Detection Club wollte das Genre zu einer Art intellektuellem Duell zwischen Autor und Leser machen.
Irgendwann war der Club dann doch der Öffentlichkeit bekannt und so wurde auch die BBC darauf aufmerksam.
In its very early days, half a dozen of the members.
In den frühen Jahren wurde ein halbes Dutzend der Autoren, darunter Agatha Christie, von der BBC gebeten, gemeinsam eine spannende Radioserie zu schreiben und auch zu lesen. Sie hieß Behind the Screen und wurde ein großer Erfolg.
And that was a huge success. That was a story called Behind the Screen. And if you read it now, it's not the best detective story, but it was enormously.
Also schrieben sie eine zweite Serie namens Scoop, ein guter Krimi mit Millionen Hörern. Dorothy Sayers führte die Sache an.
Dorothy L. Sayers took the lead with that. Again, it was listened to by many millions, the sort of audience that today the BBC or any other broadcaster would kill for.
Readers and listeners seem to really enjoy these whodunits that were written in collaboration by a group of them.
Leser und Hörer liebten diese Kooperation von Schriftstellern. Eine gute Werbung für den Club und für die Autoren. Jetzt wollte der Detection Club die Sache selber machen.
Decided to take control of the whole process.
They decided to abandon the BBC and produce a novel of their own, a collaborative novel.
Man verzichtete auf die BBC und produzierte den nächsten gemeinschaftlichen Roman selbst. Titel: The Floating Admiral. 13 Autoren schrieben jeder ein Kapitel. Anthony Barclay schrieb das Schlusskapitel.
The mystery, pull all the strands together. It's a very long chapter and it's called Clearing Up the Mess.
There was another reason beyond pure artistic fulfillment.
Es gab noch einen Grund für diesen Roman, außer dem künstlerischen: Geld. Der Club brauchte einen eigenen Raum. Die Einnahmen, auch vom Folgeroman Ask a Policeman, ermöglichten zwei Räume in der Gerrard Street 31 in Soho, mitten im Vergnügungsviertel.
Two rooms at 31 Gerrard Street in Soho. Right in the heart of what was then London's red light district.
Man traf sich, besuchte zusammen Bars und Restaurants, saß dann noch auf einem Nightcap im Clubraum und diskutierte über Mordmethoden.
Ein Jammer, Klaus, dass es diese Radiokrimis, in denen man die Stimmen dieser Autoren hören konnte, nicht mehr gibt. Findest du nicht auch?
Ja, aber damals wurde ja alles nur live produziert. Eine technische Aufzeichnung gab es fast nie.
Und was hatten nun Agatha Christie und Co. wohl abends bei einem letzten Gläschen so alles zu bereden? Da wären wir doch gerne Mäuschen gewesen, oder?
Ja, vieles weiß man ja. Was es zu besprechen gab, hatte meist einen ernsten Hintergrund. Denn alle diese Krimi-Autoren verfolgten die echten Mordfälle in Großbritannien mit großem Interesse. Besonders Agatha Christie liebte es, ihre Romane an wahre Verbrechen anzulehnen, wie wir hier ja auch schon öfter berichtet haben.
So fungierten sie und der Detection Club oft als eine Art moralische Instanz oder privater Ermittlungsdienst für Kriminalfälle, bei denen sie glaubten, dass die Polizei die psychologische Komponente übersehen hatte. Sie lösten Fälle nicht im Sinne einer Verhaftung, aber sie prägten durch ihre Analysen oft die öffentliche Wahrnehmung und die juristischen Debatten in England.
Ein berühmter Fall, in dem die Mitglieder des Detection Clubs tätig wurden, war der geheimnisvolle Mordfall William Herbert Wallace. Er fand in Liverpool statt. Besonders Agatha Christie, aber auch Dorothy Sayers waren von diesen Verbrechen total fasziniert.
Man nannte ihn später den Schachspielermord.
William Wallace, der lange in Indien gelebt hatte, war ein gut verdienender Versicherungsvertreter. Seine gut aussehende Frau Julia trat als Pianistin auf. Sie hatten keine Kinder.
The mystery would start on January the 19th, 1931. And it was a dismal day with thick grey clouds.
Das Geheimnis begann am 19. Januar 1931. Es war ein grauer, regnerischer Tag. Im Cottle City Club kam Samuel Beatty um 18 Uhr für das Schachturnier an. Er kam immer früher, um zu sehen, dass alles vorbereitet war.
Although most of the members wouldn't arrive until at least 7:30, he always liked to arrive early to make sure everything was ready. Inside the building, between the door and the public telephone, there was a notice board where the chess club details were shown. Beatty went about his business.
Zwischen der Tür und dem öffentlichen Telefon hing ein Board für Informationen. Beatty bereitete die Tische vor und sprach mit der Tea-Lady Gladys Harley. Um 19.20 Uhr klingelte das Telefon und Gladys ging ran. Die Vermittlung nannte die Nummer. Sie wurde zu einem Mann durchgestellt, der nach Mr. Wallace fragte. Sie legte den Hörer ab und fragte Beatty. Er sagte, ja, er wird ein Turnier spielen, ist aber noch nicht hier. Also sprach Beatty selbst mit dem Mann und sagte ihm, dass Wallace nicht immer zu den Turnieren kam, weil er seine Frau nicht allein lassen wollte.
Eventually, she was put through to a man who asked her if Mr. Wallace was there. She wasn't sure if Wallace was a member, so placing down the receiver, she went to find out. She asked Mr. Beatty if a Mr. Wallace was there, as there was a phone call for him. He looked all around and replied that he was due to play a match, but wasn't there yet and wasn't sure if he would turn up. Beatty decided he'd better talk to the person on the phone to see if he could take a message. Beatty informed the man that Wallace wasn't there yet and wasn't sure if he would turn up. Apparently, William was prone to not always showing up, telling his friend of 8 years, Mr. Beatty, that he didn't like to leave his wife alone at night, and he hadn't been to the chess club since before Christmas. He advised the man to ring back later, to which the caller replied that he couldn't possibly, as he was busy.
Der Mann antwortete, später könne er leider nicht anrufen, weil seine Tochter ihren 21. Geburtstag feiere. Für sie wolle er eine Versicherung bei Mr. Wallace abschließen, nur bei Mr. Wallace.
Would you ask him to call around my house tomorrow evening at 7:30?
Er sagte, Wallace soll morgen Abend um 19.30 Uhr zu mir nach Hause kommen. Beatty versprach es ihm zu sagen, falls Wallace käme. Der Mann fügte hinzu, er heiße Qualtrough. Adresse 25 Menlo Gardens East in Mosley Hill.
William did arrive, a little disheveled, as he knew the match needed to start by 7:45.
Tatsächlich kam William Wallace etwas später. Er wusste, das Turnier sollte um 19.45 Uhr beginnen. Ein Freund fragte ihn, ob er spielen wolle, doch Wallace antwortete, nein, seine Frau sei mit einer Erkältung zu Hause und er sei auch krank.
Was dann kommt, klingt wie ein Drehbuch. Wallace verlässt am nächsten Abend sein Haus gegen 18.45 Uhr. Er will diesen mysteriösen Mr. Crawlthrough treffen. Er benutzt drei verschiedene Straßenbahnen, fragt Schaffner, Passanten und sogar einen Polizisten nach dem Weg zu 25 Manlove Gardens East. Doch diese Adresse gibt's gar nicht. Es gibt Manlove Gardens West, North und South, aber nicht East. Also kehrt Wallace wieder unverrichteter Dinge nach Hause zurück.
Er hat also eine ganze Armee von Zeugen für seine Abwesenheit geschaffen.
Genau, das ist entweder das Verhalten eines völlig verlorenen, biederen Mannes oder das eines eiskalten Genies, das sich ein wasserdichtes Alibi konstruiert hat.
Während er kilometerweit entfernt in der Kälte sucht, wird seine Frau Julia in ihrem verschlossenen Haus mit 11 Schlägen auf den Kopf brutal ermordet.
Ja, und hier kommt das Problem der Polizei. Um 20.45 Uhr kehrt er zurück. Er bittet die Nachbarn um Hilfe, weil er nicht mehr in sein Haus kommt. Sie gehen gemeinsam rein und finden die Leiche. Die Polizei sagt, er hat sie vor 18.45 Uhr angeblich getötet.
Doch ein Milchausfahrer hatte Julia Wallace noch um 18.30 Uhr lebend gesehen. Das ließ Wallace exakt 15 Minuten Zeit. In 15 Minuten musste er sie töten, das Blut abwaschen, es war ein wahres Blutbad, sich umziehen, die Tatwaffe verschwinden lassen und völlig ruhig zur Straßenbahn gehen.
Unmöglich, selbst für einen Profikiller. Die Polizei tappte weiter im Dunkeln. Auch der Detection Club sah in diesem Fall eine besondere Herausforderung. Immer wieder saßen die meisterhaften Autoren zusammen und durchdachten die Details. Schließlich waren sie alle Experten für Logik.
Eine der Theorien der Anklage war die Idee mit dem Regenmantel. Unter Julias Leiche lag ein Regenmantel von Wallace. Die Polizei behauptete, er habe den Mord nackt begangen, nur mit diesem Regenmantel bekleidet, um keine Blutspritze auf seine Kleidung zu bekommen. Danach hätte er den Mantel einfach unter sie geschoben.
Das klingt nach einem Plot, den Agatha Christie als zu weit hergeholt abgelehnt hätte. Ein hagerer, kränklicher Versicherungsvertreter in den 50ern, der nackt im Regenmantel seine Frau erschlagen und dann seelenruhig Schach gespielt haben soll?
Die Mitglieder des Detection Clubs stellten ein paar zentrale Fragen, die sie wie ein Kreuzworträtsel behandelten. Erstens das Zeitdilemma. Sie rekonstruierten knallhart den Fahrplan. Agatha Christie und Dorothy L. Sayers waren besessen davon.
Sie fragten, kann ein Mann in 15 Minuten einen Mord begehen, sich säubern und eine Straßenbahn erreichen? Sie ließen Mitglieder die Strecke in Liverpool oder London gedanklich und physisch nachstellen. Und das Ergebnis? Nahezu unmöglich.
Thema 2, das nackter Mörder-Szenario. Der Club spielte auch dieses Szenario durch. Wie viel Blut spritzt bei 11 Schlägen mit einer Eisenstange? Die Autoren, die sich mit Forensik bestens auskannten, argumentierten, dass selbst unter einem Regenmantel Blut an die Schuhe, die Socken oder das Gesicht hätte gelangen müssen. Da Wallace bei der Straßenbahnfahrt absolut sauber und ruhig wirkte, hielten sie die Theorie der Anklage für, Zitat, schlechte Fiktion.
Frage 3. Wer ist dieser Crawlthrough? Hier gingen Agatha Christie und Co. wie Profiler vor. Sie fragten, wer wusste, dass Wallace an diesem Abend im Schachclub sein würde. Sie sammelten Informationen über das Umfeld und stießen dabei auf Richard Perry, einen ehemaligen Arbeitskollegen von Wallace. Sie fanden heraus, dass Perry ein Motiv hatte.
Perry hatte bei der Versicherung Geld unterschlagen. Wer hatte ihn erwischt? William Herbert Wallace. Perry wurde daraufhin entlassen. Er hatte also einen massiven Groll gegen Wallace. Und, was für die Krimi-Autoren entscheidend war, er besaß den nötigen Charakter für so ein kaltblütiges Täuschungsmanöver.
Heute wissen wir, Jahre nach dem Mord gab ein Mechaniker einer Autowerkstatt zu Protokoll, dass Perry an jenem Abend bei ihm war, um seinen Wagen zu waschen. Der Mechaniker bemerkte einen blutigen Handschuh im Auto. Perry soll ihn weggewischt und gesagt haben, wenn die Polizei davon erfährt, bin ich erledigt.
Wahnsinn, oder? Warum hat die Polizei ihn dann nicht verhaftet?
Weil sie einen Tunnelblick hatte. Sie hatten sich auf den Ehemann eingeschossen. Wallace wirkte verdächtig, weil er so ruhig war. Perry wirkte unverdächtig, weil er so kooperativ und lebhaft aktiv war. Die Ermittler hielten Perry für einen netten Jungen aus gutem Hause, während sie in Wallace den berechnenden Schachspieler sahen.
Also hatten die intelligenten Mitglieder des Detection Clubs tatsächlich die richtigen Schlüsse gezogen.
Tja, dennoch wurde William Herbert Wallace in der ersten Instanz für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Aber jetzt wurden die Clubmitglieder erst recht aktiv. Sie wollten dieses Urteil kippen und nutzten ihre Prominenz.
Dorothy Sayers, Agatha Christie und die anderen schrieben Artikel für Zeitungen wie den Daily Herald und den Evening Standard. Sie erklärten der Öffentlichkeit, warum die Logik der Polizei fehlerhaft war und sie waren erfolgreich. Obwohl sie keine offizielle juristische Rolle hatten, beeinflussten ihre Analysen die Stimmung so sehr, dass der Fall vor ein neu geschaffenes Berufungsgericht kam.
On Monday, the 18th of May, the appeal started. Once again, the court was packed. The judges of appeal, the Lord Chief Justice of England.
Am 18. Mai begann der Berufungsprozess. Der Gerichtssaal war voller Menschen. Berufungsrichter waren Lord Hewitt, Richter Branson und Richter Oliver, die für Wallace sprachen, und Edward Hammer für die Krone. Die Reden dauerten 2 Tage. Lord Chief Richter Hewitt sprach ausgezeichnet. Er stellte fest, die Anschuldigungen gegen den Angeklagten seien nicht bewiesen. Deshalb sei die Anfechtung akzeptiert und das Urteil aufgehoben. William Wallace wurde entlassen. Nach all dem Hass, den es gegen ihn gab, kehrte er in das Haus zurück, das er mit seiner Frau geteilt hatte, und entschied, wegzuziehen.
And this conviction quashed. William Wallace was released, and after a torrent of hate aimed towards him when he returned home to the house he had shared with his wife, he decided it was best for him to move.
Was für ein spektakulärer Fall. Und für die Autoren ein grandioser Erfolg ihrer intellektuellen Fähigkeiten und ihres Gerechtigkeitssinns.
Aber ein Stachel blieb in ihrem Fleisch. Sie hatten zwar geholfen, Wallace vor dem Galgen zu bewahren, aber sie konnten den wahren Mörder nie hinter Gitter bringen. Literarisch aber verarbeiteten viele von ihnen genau diesen Fall später noch einmal in ihren Krimis auf.
Agatha Christie hat all das in einem perfekten Satz zusammengefasst. In ihrer Autobiografie schrieb sie: Ich glaube nicht, dass irgendetwas, das man erfinden kann, so spannend ist wie die Realität.
Britpod Crime, England's Mystery Crime Stories.